Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Jens, hallo, grüß dich.
Ja, moin moin, grüß Gott an die Hörer und Axel, wo sind wir eigentlich? Was haben wir für eine Folge heute?
Ja, also wir sind heute bei Folge 71, können wir auch mal ganz kurz sagen, wow, wirklich wow und vielen, vielen Dank an der Stelle mal an euch da draußen. Ihr wartet wahrscheinlich schon auch mal wieder auf so eine Frage- und Antwort-Folge. Machen wir auch. Wir sammeln gerade noch eure Fragen. Sind in mir ziemlich viel. Jens und ich haben nebenbei auch noch viel zu tun. Aber wir freuen uns natürlich. 71 Folgen sind unglaublich stolz auf euch da draußen und auf uns natürlich auch. Denn wir halten das hier jede Woche aufrecht, unseren Podcast, und sind mit Freude dabei, um euch interessante Themen an die Hand zu geben, wie auch heute mal wieder. Denn wir haben uns heute mal ein Thema rausgepickt, Prävention. Es soll heute mal darum gehen, nicht wie wir Krankheiten, die wir haben, wie wir die wieder quasi reparieren und wie wir wieder gesund werden, sondern einfach, wie es bei uns eigentlich im Podcast immer ist, dass wir halt Freunde der Prävention sind und versuchen, gar nicht erst in solche Krankheitszustände zu gelangen. Und da schauen wir mal drauf, was wir tun können. Jens, und ich steige einfach mal ein. Ich habe heute bei dir im Instagram-Account gelesen, du hast ein Zitat von Steve Jobs da präsentiert und gepostet. Und das nennt sich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zitiere ich mal, und abschließend die 6 besten Ärzte der Welt. Erstens Sonnenlicht, zweitens Ruhe, drittens Bewegung, viertens gesundes Essen, fünftens Vertrauen, sechstens Freunde. Und ich denke, das ist ein super guter Einstieg, deshalb auch nicht abschließende Worte, nicht die abschließend 6 besten Ärzte, sondern zum Einstieg die 6 besten Ärzte. Das ist ein super Einstieg in unser Thema, denn alle diese 6 Ärzte kommen ohne Medikamente aus. Und jetzt weiß ich ja, Jens, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert. Du hast mal ein paar Fakten aufbereitet. Was ist denn so, was es denn da so alles gibt zu Prävention und zu Medikamenten?
Ja, also erstmal bin ich ja ein ganz großer Fan immer gewesen von Steve Jobs, ja, von seiner Lebensleistung, habe alle seine Bücher oder die Bücher, die über ihn geschrieben wurden, gelesen. Sehr spannende Vita, wer so ein bisschen Apple-infiziert ist. Ich hatte ja schon vor, weiß nicht, 30 Jahren schon Apple, und ich war damals im Silicon Valley als junger Mann, das erste Mal, und dann erinnere ich mich noch, da habe ich so eine entfernte Adresse gehabt von so einer Tennisgruppe, die ich damals geleitet habe. Und die hatten irgendwann mal eine Austauschschülerin, und die kam irgendwie zufällig aus dem Silicon Valley und hatte sie mir damals mitgegeben und gesagt, okay, wenn ihr da in der Nähe seid, dann ruft da doch einfach mal an oder fahrt da mal hin. Und das haben wir dann auch gemacht. Da haben wir dann einfach geklopft in San Francisco oder in der Nähe. Und ja, und dann haben die uns direkt den Kühlschrank gezeigt und den Grill und das Motorhome, was hinterm Haus stand, wo wir dann übernachten durften. Und was wir aber nicht wussten, ist, dass diese Frau bei Apple gearbeitet hat. Und dann sagte sie irgendwann mal abends, Jungs, kommt doch mal hoch, ich will euch mal was zeigen. Und da stand dann dieser Macintosh, werde ich nie vergessen. Ja, dieser Macintosh hatte schon Windows. Ich wusste nicht, was Windows ist, ja, aber das hatte schon diese Fenster, die man aufklicken und zuklicken konnte. Faszinierend. Wir haben da eine ganze Nacht da an diesem Ding gesessen. Und deswegen, das Bild werde ich in meinem Leben nicht aus dem Kopf kriegen. Aber ich also zum ersten Mal vor diesem faszinierenden Gerät gesessen habe, gerade die Zuhörer, die vielleicht auch noch das Telefon mit der Schnur kennen oder die Zeiten, wo es noch keine Fernbedienungen gab, ja, die gab es tatsächlich mal. Schwarz-Weiß-Fernsehen, Axel, kennst du vielleicht auch noch.
Na klar, drei Programme.
Ja.
Drei Programme hier in
Ja, drei
Deutschland. Drei
Programme, genau.
Stück.
Das wurde ganz klar rationiert. Da gab es dann Edgar Wallace manchmal, was ich noch als Kind vielleicht sehen durfte. Und Dallas gab es, ne? Und natürlich die Sportschau. Klar, wir haben jeden Samstag die Sportschau geguckt. 15:30 Uhr, Institution. Heute ist ja alles völlig zerfranst. Ja? Du brauchst ja heute drei Abos, um irgendwie noch Bundesliga zu schauen. Ne? Naja, das nur mal am Rande. Auf jeden Fall war ich fasziniert damals von Apple und habe dort auch ein T-Shirt von der Frau bekommen. Das war Apples 10th Anniversary, weiß ich noch ganz genau. Ich habe es leider nicht mehr, finde ich schade, aber da hat mich dieses Apple-Virus infiziert und deswegen habe ich die ganze Story immer von denen verfolgt, hatte dann meine eigenen Apple-Rechner und Steve Jobs fand ich immer faszinierend, weil er immer gesagt hat, and there is just one more thing. Also am Ende seiner Präsentation hat er immer gesagt, da gibt es noch ein geiles neues Ding. Und das war dann zum Beispiel der iPod. Ja? Und der Mann hat ja wirklich, also der hat ja sämtliche Branchen revolutioniert. Ja? Also ich habe zu Hause noch 600 Platten stehen im Keller und ich habe noch, weiß ich nicht, 700 CDs oder so. Und er hat einfach so ein paar Kontrakte gemacht und hat gesagt, okay, wir packen das jetzt mal in Apple Music. Ja? Und dann hast du plötzlich alle Musik der Welt. Ich finde das immer noch faszinierend, ja. Du gehst heute in deinen Account, ob Spotify oder wo auch immer, oder Apple Music, und du hast alles da. Alles. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal mit meinen ehemaligen WG-Kollegen von damals korrespondiert. Die haben sich jetzt beide wieder einen Plattenspieler gekauft. Und ich werde mir zu Weihnachten auch einen Plattenspieler kaufen. Das ist ja jetzt mit Prävention überhaupt nichts. Ja, doch, es hat schon was mit Prävention zu tun. Denn du hast es gerade erwähnt. Ruhe ist einer dieser ganz wichtigen Themen und ich entspanne mich beim Plattenhören, habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Das ist ja das Problem, wenn du alles da hast, ja, dann zappst du ja auch die ganze Zeit. Du bist ja mal hier, mal da, du hörst ja keine Platte mehr durch, wie wir das früher gemacht haben. Da hast du dann von 2001, kennst du vielleicht auch noch, hast du dann so ein Paket bekommen und dann haben wir uns freitags abends getroffen und dann hat jeder seine Platte aufgelegt und die haben wir dann durchgehört, ja.
Ja,
Also man hat sich noch ganz anders damit beschäftigt.
es gab ja auch nichts anderes, ne? Also wir haben die Platten gehört, da gab es noch Radio, man hat auf Kassette aufgenommen und ja,
Das
an
erinnert
was
mich an die
anderes.
Waltons, ne? Wir hatten ja nichts.
Ja.
Naja, heute haben wir eben eine Menge und heute haben wir vielleicht auch einiges zu viel. Und das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben auch zu viel an Informationen. Also wir sind nicht mehr in der Lage, das alles so zu kanalisieren. Deswegen natürlich auch das Thema, dass wir so ein bisschen, vielleicht war es früher auch so, aber wir werden ja immer mehr zum Spielball auch der Interessen. Und dann sind wir auch schon beim Thema Prävention. Das noch zu durchblicken, Axel. Ich meine, du bist jetzt aus der Branche Krankenkasse. Ich bewege mich da seit 30 Jahren in der Gesundheitswissenschaft. Da hat man so ein paar Dinge verstanden. Auch wenn man natürlich viele, viele unterschiedliche Berufe hat in dieser Gesundheitswelt, im Gesundheitsmarkt. Und das vielleicht auch mal gesagt, es gibt den ersten und den zweiten Gesundheitsmarkt. Ich bin hauptsächlich im zweiten Gesundheitsmarkt tätig. Viele sind im ersten tätig. Das ist das Gesundheitswesen. Aber der zweite Gesundheitsmarkt, der ist natürlich viel größer. Das ist da, wo Zusatzversicherungen verkauft werden, wo Nahrungsergänzungen verkauft werden, wo alles verkauft wird, was du jetzt über die normalen Kassenleistungen nicht abgedeckt bekommst. Und deswegen ist ja auch da so viel nicht drin. In den Kassenleistungen. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, warum das eigentlich so ist, dass ich erlebe das ja jeden Tag in der Beratung, dass wir Dinge brauchen. Sagen wir mal, wir brauchen jetzt ein Jod-Supplement oder ein Omega-3-Supplement. So, dann kommt schon mal die Frage, ja, warum übernehmen die Krankenkassen das nicht? So, Axel, jetzt kommst du ins Spiel, warum übernehmen die das nicht?
Ja, Jens, da sind wir genau wieder beim richtigen Thema. Du sprichst es direkt an, dann gehen wir auch direkt drauf ein. Das ist natürlich eine Sache unserer Politik wiederum. Und da du hast eben gesagt, du bist in verschiedenen Bereichen im Gesundheitswesen auch unterwegs, auch ich. Und nach so langer Zeit versteht man halt ein paar Sachen und sieht auch Zusammenhänge und betrachtet auch Sachen von ganz anderen Seiten. Und mit Omega-3,
Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Also ich bin nicht mehr im Gesundheitswesen. Da war ich 5 Jahre lang. Und mich hat immer diese Abhängigkeit genervt. Wir haben immer nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet für unsere Patienten. Ich war damals im Reha-Zentrum und dann kamen halt zwei Gesundheitsreformen, die das alles wieder zerschossen haben. Da musste man alles wieder ummodeln und wieder neu. Und unser Chef kam dann und machte irgendwelche Versammlungen und sagte, jetzt muss das alles links rum. Vorher sind wir rechts rumgelaufen. Und was ich damals schon gesehen habe, und deswegen habe ich mich entschieden, da rauszugehen, mich selbstständig zu machen und in den Gesundheitsmarkt zu gehen. Das war, ich habe keine Lust auf Abhängigkeiten. Ich habe keine Lust, mir von Beamten sagen zu lassen, wie ich meinen Job zu tun habe. Ja? Und wenn man da in diesem System drin hängt, dann ist es eben manchmal auch gar nicht mehr so leicht, da rauszukommen, weil du schaffst ja immer mehr Abhängigkeiten und du bist dann letztendlich, wie soll ich sagen, ausführendes Organ von dem, was da so politisch alles verhackstückt wirkt. Und das kann sich ja permanent ändern. Ja, du hast wieder eine neue Regierung. Wir kriegen jetzt demnächst ein bisschen frühzeitiger eine neue Regierung, jetzt im März wahrscheinlich. Naja, und dann wird es einen neuen Gesundheitsminister geben. Dann ist Lauterbach, da müssen wir auch sagen, leider Geschichte. Ja, wir hätten ja gerne noch zwei, drei Sendungen dazu gemacht.
Aber vielleicht ist das eine Chance, ihn mal zu uns in den Podcast zu bekommen und mal zu fragen, was er da eigentlich gemacht hat. Aber um dich jetzt, um das direkt so dich zu.
Weißt du, was ich denke? Er wird dann im, als Opposition wird er dann vermutlich die Zuckersteuer verlangen, ja, oder die wieder
Ja, klar.
einfordern, ja, weil die hat er jetzt ja jahrelang, jahrzehntelang ignoriert, obwohl er ja in der Heute-Show ganz klipp und klar gesagt hatte, wir bräuchten all diese ganzen Medikamente gar nicht gegen Diabetes, gegen Krebs und so weiter, wenn wir Zucker verbieten würden.
Ja, und was hatten wir? Wir hatten doch in unserem letzten Podcast noch Alkohol, wo du auch noch mal ein Buch erwähnt hast, Der König aller Krankheiten bei Krebs. Wenn wir Alkohol und Nikotin komplett weglassen würden, hätten wir 50% oder 70% aller Krebserkrankungen oder überhaupt aller Erkrankungen gar nicht. Aber um das auch noch weiter auszuführen oder kurz auch abzukürzen, was du gesagt hast, auch mit dem Gesundheitswesen und dem Gesundheitsmarkt, das ist genau der Punkt halt, wenn du im Gesundheitswesen halt, du hast es ja eben gerade gesagt, wenn wir die Abhängigkeiten nach so langer Ta Zeit in so einem System, du hast es gesagt, politisch wechseln die Farben, gibt es andere Gesundheitsminister, du hast es gesagt, im Reha-Zentrum, mal rechts rum, mal links rum, weil wieder andere Gesetze beschlossen werden. Und genauso ist es ja auch, wenn wir jetzt gerade an die Medikamente denken oder wie du sagst, ja, warum wird denn Omega-3 nicht bezahlt? Ja klar, wir könnten Omega-3 bezahlen, aber das ist halt genauso, mit Vitamin C wird halt kein Geld verdient. Das ist halt so günstig, ja, aber die Krebsmedikamente, die ständig uns verschrieben werden oder irgendwelche Mittelchen
Ja,
für
uns hoffentlich
Halsschmerzen.
nicht. Also wir wollen ja
Uns hoffentlich
120
nicht,
werden, ne?
aber denjenigen, die halt schwer
Die es
erkrankt
betrifft,
sind,
ja klar.
oder auch zum Beispiel Halsschmerzen, Schnupfen, Augentropfen, solche Sachen, das ist halt einfach deshalb so, wir fördern in der Politik nicht die Eigenverantwortung. Genau, was du in deinem Job jeden Tag machst, Leute zu beraten, die Augen zu öffnen, was wir hier mit dem Podcast machen, das Milieu zu stärken, dann brauche ich einfach keine Medikamente. Und es wird halt mit Vitamin C kein Geld verdient und der Arzt bekommt kein Geld. Wenn er dir sagt, beweg dich mal, geh mal an die frische Luft, mach mal was für deine Gesundheit, geh mal ein bisschen schwimmen, geh mal ein bisschen Radfahren, geh mal ein bisschen spazieren, mal ein bisschen wandern, um deinen Allgemeinzustand zu verbessern. Und so kommt es, dass halt die Gesetze gemacht werden und es wird da, du hast mir im Vorgespräch gesagt und kommst jetzt gleich auch noch drauf, es wird halt mit den Medikamenten ein unglaubliches Geld verdient und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Ja, und das mal vielleicht für unsere Zuhörer mal in eine gewisse Dimension zu bringen, wo dann auch deutlich wird, was uns auch ein CEO einer Krankenkasse vor einigen Episoden mal gesagt hat, dass dieses System vor die Wand fährt. Irgendwann, wir wissen eben nur noch nicht wann, das kann in 4 Jahren sein, das kann in 20 Jahren sein, wir wissen es nicht genau. Aber wenn man nur sich ein, zwei Zahlen mal vor Augen führt, zum Beispiel die Steigerungsraten der Ausgaben. Bei Ausgaben sind wir ja immer bei unseren Krankenkassenbeiträgen, die dann praktisch über die Krankenkassen verteilt werden. Krebsmedikamente, du hast es gerade erwähnt, alle 7 Jahre verdoppeln sich die Ausgaben von Krebsmedikamenten. Und das ist natürlich Klar, dass man dann in, das würde ich auch tun. Also wenn ich jetzt forschende Pharmafirma wäre und ich wäre der CEO, würde ich sagen, wir müssen da genau reingehen, weil da ist am meisten zu holen. Klar. Denn du dienst ja letztendlich deinen Aktionären, ne, die dort investiert haben. Da sind auch große Pensionsfonds drin und so weiter, wo dann praktisch auch wieder viele, die Aktionär sind, auch wieder von profitieren, muss man ja auch sagen. Da gibt es ja ganze Rentenfonds in Skandinavien beispielsweise, die die Rente auch darauf aufgebaut haben. Die investieren auch zum Beispiel in Pharmafirmen, die aus Dänemark oder aus USA kommen. Und wie wir wissen, die dänische Firma, die diesen GLP-1, dieses neue GLP-1 Medikament Rezeptoragonist entwickelt hat, zur Regulierung von erstmal Typ 2 Diabetes und dann eben jetzt im nächsten Schritt zu Body Mass Index größer 30, also Übergewicht, Adipositas. Und damit hast du den Markt natürlich nochmal wieder gigantisch erweitert. Das müssen die Krankenkassen, und du bist ja Experte der Krankenkassen, die müssen das dann übernehmen. Und die mussten sich das Geld auch wieder irgendwo herholen, also von uns Beitragszahlern. Nur ich befürchte, dass man irgendwann die Zitrone nicht mehr auspressen kann. Denn ich gebe nochmal eine Zahl bei den Krebsmedikamenten. Bis 2027. Das ist jetzt nicht mehr lange hin. Die Prognose ist 2020 gestellt worden, also 20 auf 27. Eine Steigerungsrate von etwa 150 Milliarden US-Dollar auf, halte ich fest, 300 Milliarden. Und 7 Jahre zurück von 2013 auf 2020 war das von 72 Milliarden auf 150 Milliarden. Also was da für gigantische Wachstumssprünge drin sind. Man muss sich jetzt einfach mal, ich meine, das ist ja Milchmädchenrechnung, überlegen, wo führt das hin? Wo führt das hin? Wer soll das? Ich meine, wir kommen irgendwann in die Rente, ja, wir sind so die Baby-Baby-Boomer-Generation. Da können wir ja jetzt sagen, Axel, okay, uns kann das alles völlig egal sein. Ja? Weil die, ich sag mal, die 10 Jahre schaffen wir jetzt auch noch irgendwie. Aber was ist mit der nächsten Generation? Was ist in 25, 30 Jahren? Ich weiß nicht, wie das finanzierbar sein soll. Und wenn du Leute fragst, die sich da besser auskennen als wir beide, dann wissen die das auch nicht.
Ja,
Dann wird nur an den
zumal.
Ecken gefeilt und alle 4 Jahre wird so ein bisschen geputzt und gewienert, aber es wird nicht wirklich strukturell an einer Umstrukturierung sozusagen des Gesundheitswesens gearbeitet. Es gab ja mal die Idee, und du kennst dich da in den privaten Krankenkassen besser aus, gab ja mal so die Idee, praktisch alle Menschen in eine Kasse einzahlen zu lassen und dann im Prinzip die Privaten nur noch die Zusatzleistung machen zu lassen. So, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sich da auskennt, von einem großen Verband, und der sagte mir, Jens, das scheitert so ein bisschen daran, dass die ganzen Patienten ja Rückstellungen gemacht haben in ihren privaten Krankenversicherungen und keiner weiß so ganz genau, was machst du denn mit den Milliarden von Rückstellungen? Wie fließt das in das System ein? Keine Ahnung, ich bin jetzt da kein Experte, vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze mehr zu sagen.
Ja, also du sagst, wir beide sind da nicht, gerade was die Verteilung der Gelder angeht, sind wir da nicht die absoluten Experten. Aber wir kommen immer wieder dahin, und da gebe ich dir vollkommen recht, wir brauchen eine strukturelle Änderung. Und ich glaube, es ist halt nur auch der politische Wille, der da fehlt, wirklich mal von Grund auf aufzuräumen, weil ich glaube, es gäbe Ideen, wenn der Wille dazu da ist, da was zu ändern. Du hast gerade die Kosten erwähnt, und ja, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werdet ja auch davon betroffen sein, wie viele, viele, viele andere, die jetzt zum 1.1. wieder eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge bekommen. Und wie du gerade sagst, Jens, das ist eine Steigerung, keiner weiß, wohin es führt. Also die Diskussionen, die sind ja jetzt da, man kriegt es ja auch mit im Funk und Fernsehen überall. Ja, wie hoch werden denn jetzt die Änderungen sein? So und so viel Prozent, die Pflegeversicherung steigt wieder. Werden wir vorgezogene Neuwahlen bekommen. Das heißt, alle die Sachen, die jetzt noch in der Pipeline waren und vielleicht entschieden werden könnten zur Pflegeversicherung, es gibt ja da so Gesetzentwürfe zu einer Reform, die werden natürlich jetzt nicht durchkommen, und dementsprechend wird das auch wieder verzögert, indem wir dort keine neuen Ideen bekommen, wie man so
Aber
etwas
Axel, die
ändern
alle
kann.
Reformen, die gemacht wurden und die gemacht werden, gehen alle immer in die gleiche Richtung.
Richtig,
Ja,
genau.
das müsstest das Gesundheitswesen komplett neu denken. Nochmal kurz eine Zahl. Wir haben jährliche Wachstumsraten von Typ-2-Diabetes von 7,4%. Ja, wir werden im Jahre 2029 103 Milliarden US-Dollar ausgeben, nur für Diabetiker. Das ist ja nur eine Erkrankungsart. Ja? Und die größten Steigerungen werden in dem ungesündesten Land dieses Planeten, nämlich den USA, erwartet. Und wo kommen die ganzen großen Pharmagiganten her? Aus den USA oder aus Europa oder aus Indien? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mal auf die Forbes-Liste geschaut. Kennen Sie die Forbes-Liste der reichsten Menschen? Und was sind denn die fünf reichsten Pharma-Milliardäre? Fand ich auch interessant, dass zwei von diesen fünf sogar aus Deutschland kommen. Das ist einmal der Herr Strüngmann mit seinem Bruder, der so ein Vermögen so von roundabout 11 Milliarden US-Dollar hat. Und der hat 2005 die Firma, kennt auch jeder, Hexal verkauft für 7,5 Milliarden an Novartis. Hat also damals ein Start-up gehabt und hat das großgezogen und dann an einen Giganten aus der Schweiz verkauft. Und er hat. Und das ist natürlich auch nicht ganz unerheblich, weil wir lassen natürlich auch immer mal wieder Corona und die Pandemie einfließen. Durch Corona, weil er sehr stark investiert war an BioNTech oder in BioNTech, ein Vermögen nochmal auf 10,12 Milliarden angewachsen. Also er hat unfassbar profitiert von der Pandemie. Naja, könnte man sagen, das ist jetzt clever. Auf der einen Seite, vielleicht hat er auch vorher gewusst, was da so im Hintergrund gespielt wird. Wir haben es dann erst später erfahren, durch RKI-Files oder was auch immer. Da werden wir auch noch mal in den nächsten Episoden auf diese Themen eingehen. Aber die Nummer vier der Pharmagiganten ist auch ein Deutscher, nämlich Ludwig Merkler heißt der Mann, hat auch so ein Vermögen von etwa 10,9 Milliarden. Und er hat damals Ratiopharm verkauft für knapp 4 Milliarden. Und besitzt heute Phoenix Pharma. Phoenix Pharma ist ein Großhändler, der ungefähr knapp 3000 Apotheken in 14 Ländern versorgt. So, und die Nummer 1 und die Nummer 2, auch interessant, da ist nämlich ganz großes Wachstumspotenzial, das ist Indien. Und der Herr Poonawalla, der hat ein Vermögen von 22,6 Milliarden und der Dilip Shanghri hat ein Vermögen von 29,2 Milliarden. Und was ich ganz interessant fand bei der Recherche, diese Nummer eins, der Herr Shanghri, der hat seine Firma damals, die heißt Sun Pharmaceuticals, mit 200 US-Dollar gegründet. Das finde ich ja von dem Standpunkt her, dass man so ein Mikro-Startup hier hat und dann so einen Giganten aufbaut, schon auch eine sehr interessante Lebensleistung. Ja? Also das mal so am Rande erwähnt. Wenn man aber dann schaut, du brauchst diese Wachstumsraten, du brauchst dieses Wirtschaftswachstum, was zum Teil über Pharma natürlich sehr stark getrieben ist. In Corona-Zeiten hatte Dänemark ein Wirtschaftswachstum, das bestand zu 75% aus einer einzigen Firma, nämlich die Firma, die diesen GLP-1-Rezeptorantagonisten gebaut hat. Also diese berühmte Abnehmspritze, die wir auch schon thematisiert haben in einer unserer Episoden. Ja, und das wollte ich damit sagen, das ist die Reise, die werden wir nicht aufhalten. Ja, das ist dann Don Quixote. Also dann bitte alle nochmal Don Quixote lesen. Ja, das ist dann praktisch gegen Windmühlen arbeiten. Das wäre mir jetzt zu mühselig. Und auch mir wäre es zu mühselig, mich jetzt wie Hendrik Streeck, der ja offensichtlich wohl in die Politik einsteigt. Ja, ein von mir hochgeschätzter Professor für Virologie und offensichtlich für die CDU in den Bundestag geht. Und der wird sich sicherlich auch nicht mit irgendeinem simplen Mandat abspeisen lassen, sondern der hat da was zu melden und der hat was zu sagen. Also es könnte durchaus sein, dass er vielleicht einer der Kandidaten für den neuen Gesundheitsminister wäre. Das würde ich gut finden. Weil dann würde auch eine gewisse andere Denke dort mit hineinkommen, nämlich auch das ganze Thema Wissenschaftlichkeit. Wir haben ja durch die RKI-Files gelernt, dass nicht das RKI die Bundesregierung unterstützt hat, sondern dass das genau andersrum gelaufen ist. Ne? Die Bundesregierung hatte dem RKI gesagt, was es da draußen nach draußen kommunizieren soll. Ja, das kann man alles nachlesen in den RKI-Files. Es sind, glaube ich, mehrere tausend PDF-Seiten. Manche haben sich ja jetzt auch schon die Mühe gemacht und haben das ein bisschen zusammengefasst. Das ist am Rande, da werden wir auch noch mal drauf eingehen müssen in unseren Episoden. Aber ich will es noch mal abschließend sagen, ich glaube, dass wir diese Reise können wir nicht aufhalten. Deshalb habe ich irgendwann vor vielen Jahren gesagt, okay, es bringt nichts, dich gegen so eine Systematik zu stemmen, sondern es macht mehr Sinn, Leute zu aufzuklären, zu beraten, die vielleicht auch noch nicht dem Gesundheitsthema so zugänglich sind, die vielleicht so die ersten Gesundheitsstörungen haben und sich überlegen, okay, was gibt es auch für Alternativen? Und denen zu vermitteln, und das ist ja auch die Intention unseres Podcasts, denen zu vermitteln, dass wir Menschen haben die Gesundheit selber in der Hand. Wir brauchen nur das, was Herr Jobs gesagt hat, die richtigen Elemente. Wir brauchen das richtige Wissen. Wir brauchen, naja, nicht das Wissen von drei Studiengängen, aber wir müssen wissen, worum es geht, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, Omega-3 ist wichtig, Vitamin D ist wichtig. Wir kommen jetzt in die Zeit, wir haben 14. November heute, wo wir den Podcast aufnehmen und am Montag gehen wir auf Sendung. Bedeutet, wir sind Mitte November unterwegs. Jetzt fallen die Vitamin D-Spiegel dramatisch. Ich hatte gestern einen Sportler, der unterirdische Vitamin D-Werte hatte. Und das ist jetzt natürlich keine Seltenheit mehr. Denn wir verlieren jetzt jeden Monat 5 bis 10 Nanogramm. Und wer nicht ordentlich aufgetankt hat im Sommer, der kommt jetzt schon in die Infektionswellen rein. Und wer, ja, ich sag mal, mit 50 Nanogramm aus dem Sommer raus ist, der ist dann vielleicht im Januar, Februar in der Verlosung mit dabei. Und wenn man das verhindern will, dann, und das würde ich heute in dem Podcast empfehlen, jetzt mal messen. Gucken, wie bist du aus dem Sommer herausgekommen? Wenn gut, dann kann man vielleicht noch ein bisschen abwarten. Ich würde es nicht tun. Ich würde jetzt schon anfangen zu supplementieren, damit du dann auch in den Infektionswellen im Januar, Februar, ja, möglichst gut durchkommst. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal in der Episode auch erklärt, was Vitamin D eigentlich bedeutet, auch auf der Schleimhautebene. Wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, aber ich wollte es nur sagen, dass Herr Jobs schon ziemlich gut wusste, obwohl er ja viel zu früh gestorben ist, nämlich mit 56 schon, an einem ganz fiesen Tumor, nämlich am Bauchspeicheldrüsenkrebs. Obwohl er viel über Gesundheit gewusst hat, obwohl er sich sehr, naja, zum Teil würde man aus unserer Brille sagen, auch sehr merkwürdig ernährt hat. Der war ja ein Asket. Ja, der konnte sich alles leisten auf der Welt und hatte trotzdem keine Möbel in seinem ausstehen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber der hat sehr, sehr asketisch gelebt und es hat mir immer gefallen, dieser Lebensstil. Also nicht immer alles haben zu müssen und nicht überall alles doppelt, dreifach, vierfach haben zu müssen, um seine Lager dann irgendwann ausmisten zu müssen. Ja, da vielleicht mal drüber nachdenken. Axel, ich gebe den Staffelstab an dich wieder.
Ja, ich würde es einfach nur noch ergänzen. Wir sind da ja gleich in der Denke, einfach mal den Vitamin D-Spiegel zu testen und das kann man auch selber machen. Also man muss das nicht beim Arzt machen. Oftmals wird es auch beim Arzt nicht bezahlt und dann dauert es wieder lange mit dem Termin und sowas. Es gibt mittlerweile, wenn ihr ein bisschen Recherchen im Internet macht, ganz gute Labore. Da kann man halt über die Fingerbeere einen Tropfen Blut einschicken. Und man kriegt dann halt das Ergebnis seines Status zurück. Und von daher einfach da mal reinschauen. Ich glaube, das ist ein gut investiertes Geld. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist um die 30 € kriegt man so einen Vitamin D-Test, der auch in guten Laboren, zertifizierten Laboren durchgeführt wird. Und dann einfach nur
Muss man
mal.
allerdings dazu sagen, das geht nicht wie bei Omega-3 über so ein Fingerprint, sondern du brauchst ein bisschen mehr Blut. Das macht manchen ein bisschen Ärger, weil du musst da doch ein bisschen mehr rausziehen, als
Ja.
das jetzt bei diesen Pads der Fall ist. Ja, es gibt ja diese Pads, wo du dann 4, 5 Bluttropfen drauf gibst und dann reicht das aus. Bei Vitamin D reicht das nicht aus, da brauchst du ein bisschen mehr Blut, da musst du ein bisschen mehr saugen.
Muss man ein bisschen mehr auch drücken und ein bisschen mehr in so eine kleine
Genau, aber
Kanüle
es
rein.
geht schon. Also wenn man das
Geht
machen
schon.
will, dann kann man das gerne über eine Plattform machen. Wir verlinken das auch. Ansonsten einfach, was ich meinen Kunden auch immer sage, sie haben irgendwann einen Hausarztbesuch oder einen Facharztbesuch, dann fragen sie ihn kurz, ob er nochmal Blut abnehmen könnte. Sie zahlen das selber, die 30 Euro hat jeder über. Und es ist wirklich eine absolut sinnvolle Diagnostik, weil anhand der Diagnostik sich letztendlich ausmacht, sollte man supplementieren, sollte man nicht supplementieren, so wann fängt man an? Das sind so Fragen, die wir jeden Tag in der Beratung haben.
Und jetzt, Jens, du hast eben nochmal die Kosten erwähnt. Du hast als Beispiel Diabetes genommen. Und das passt ja ganz gut zum Thema Prävention und zum heutigen Tag. Du hast es eben gesagt, 14.11. nehmen wir unseren Podcast auf. Und wie sich das halt so trifft, das hatten wir jetzt wirklich nicht geplant, ist heute Weltdiabetestag.
Sieh an.
Und tja, und die sogenannte, es ist eine sogenannte Volkskrankheit hier in Deutschland. Und man kann wirklich sagen, dass schon das Volk daran erkrankt ist, wenn man überlegt, 9 Millionen erkrankte, mit Sicherheit diagnostiziert erkrankte Menschen gibt es hier in Deutschland. Es werden immer mehr und die Dunkelziffer, die ist noch gar nicht bekannt oder ist wahrscheinlich sehr hoch. Denn Diabetes in dem ersten Stadium, in den ersten Stadien merkt man das nicht. Und wenn man sein Blut nicht untersuchen lässt, dann weiß man auch nicht, dass man vielleicht erkrankt ist oder dass man halt vielleicht schon einen erhöhten BMI hat, wenn man sich nicht ständig oder öfter mal auf die Waage stellt und das mal gegeneinander hält. Und von daher ist das ja natürlich auch wieder ein Präventionsthema. Zucker werden wir auch nochmal auf unsere Liste nehmen. Müssen wir auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Aber Diabetes hatten wir schon mal erwähnt. Und von daher Prävention, Stärkung des Immunsystems.
Axel, man muss dazu sagen, ich bin ja nicht für Stigmatisierung. Aber wir haben ja zum Beispiel auch bei den Kassenleistungen, da haben wir dann ja manchmal so Dinge drin wie Risikosportarten. Ja, werden die dann übernommen oder werden die nicht übernommen? So, und was machen Sie? Ja, klettern im Gebirge. Okay, gut, dann können Sie die Versicherung schon mal nicht abschließen. So, aber bei Typ-2-Diabetes muss man ganz klar sagen, das ist eine Erkrankung, die wir 100% vermeiden können. Die muss niemand bekommen. Niemand auf diesem Planeten. Keiner. Keiner, der diese Ärzte von Steve Jobs, die Steve Jobs erwähnt hat, jeden Tag vor Augen hat und auch durchführt und in die Umsetzung kommt, der wird keinen Typ-2-Diabetes bekommen. Ja, denn das ist normal eine Bewegungsmangelerkrankung, das ist eine Kohlenhydraterkrankung, das ist ein Mix aus zwei, drei, vier, fünf Faktoren, ja, wobei die beiden ersten, die ich genannt habe, die wesentlichen sind. Deswegen bekommt natürlich auch kein Leistungssportler einen Typ-2-Diabetes. Und Hobbysportler wie du, Axel, der Marathon läuft, der wird niemals Typ-2-Diabetes gefährdet sein, obwohl er sich vielleicht total beschissen ernährt. Ja, das wird nicht passieren. Typ 1 ist eine andere Kiste, ja. Wir haben ja auch die Nummer 2 der Weltrangliste aus Deutschland spielt seit vielen, vielen Jahren mit Typ 1 Diabetes. Auch Weltklassesport kann man mit Diabetes betreiben. Und das ist wieder die Errungenschaft der Medizin. Also das Finden eines Insulinanaloga, also des sozusagen naturidentisch nachgebauten Insulins des Körpers, der Bauchspeicheldrüse, das war eine Riesenerrungenschaft. Und das können wir erst knapp 100 Jahre. Ich glaube, 1925 haben wir 100 Jahre, dass wir Menschen mit Typ-1-Diabetes Insulin geben können. Das hat man damals mit Schweineinsulin angefangen. Da hat man dann Schweineinsulin irgendwie extrahiert. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Und das haben sie dann injiziert. Und die ersten Typ-1-Diabetiker haben länger gelebt, deutlich länger gelebt. Und da ist man dann natürlich auf die Idee gekommen, okay, wie können wir das entsprechend nachbauen? Heute ist es ja kein Problem mehr. Heute kann jeder Typ 1 oder auch insulinpflichtige Typ 2 Diabetiker eine ganz normale Lebenserwartung nachweisen. Aber man muss natürlich dazu sagen, es ist einfach natürlich auch Aufwand. Ich muss messen, ich muss wissen, wann ich welche Dosierung in den Körper gebe. Dann hast du wieder an einem einen Tag Sport, an dem anderen Tag keinen Sport. Dann isst du mal an einem Tag weniger, an dem anderen wieder mehr. Und dann wird es unrund. Ja? Das kann unsere Bauchspeicheldrüse alles wunderschön ausgleichen mit ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Insulin. Aber du als Diabetiker musst das immer wieder nachmessen. Und das ist nicht ganz einfach vom Management her. Von daher würde ich doch jedem empfehlen, also diese Erkrankung möglichst zu vermeiden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Bei anderen Erkrankungen ist es jetzt wieder eine andere Frage. Also Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, das kann man jetzt nicht so flapsig sagen, dass wir 100% aller Krebserkrankungen vermeiden können. Klar, du hast es erwähnt. Wir können das Rauchen einstellen. Wir können Alkohol, ja, mehr oder weniger eliminieren. Wir hatten es in der letzten Episode. Vielleicht mal so ein Gläschen Rotwein, aber auch maximal zweimal die Woche. Denn wir haben ja auch das Hormesis-Thema mal besprochen, ne? Also so kleine Dosierungen, die eigentlich toxisch sind, die stimulieren eher, die bauen eher die Resilienz wieder auf. Muss man vielleicht so ein bisschen von zwei Seiten sehen. Aber im Grunde geht es darum, diese Dinge möglichst zu vermeiden und dann hätten wir viele, viele Erkrankungen nicht. Und das weiß natürlich auch die Politik. Ja, auch Herr Lauterbach ist ja nicht dumm, der hat ja studiert und hat habilitiert, hat er nicht, aber er ist trotzdem Professor geworden. Dennoch kennt er
Das
sich ja
war
ein
wieder,
bisschen.
das ist wieder ein anderes Thema.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Ganz
Hatten wir
anders.
schon mal.
Hatten wir schon mal.
Aber er hat es ja, das war ja so schön damals, ich weiß nicht, ob er sich verplappert hat, aber er hat damals in dieser Heute-Show-Sendung gesagt: Ja, wenn wir jetzt den Zucker mehr besteuern würden oder wir würden ihn ganz verbieten, was natürlich nicht klappen wird, aber dann hätten wir ganz, ganz viele Erkrankungsarten nicht. So, und da sind wir aber wieder bei dem Punkt: Nicht auf die Politik warten. Heute anfangen, selber die Gesundheit in die Hand nehmen. Ja, sich vielleicht den einen oder anderen Experten dazu zu holen, ja, mal mit dem vielleicht ein, zwei Termine zu machen, ja, wie auch immer sie heißen. Und das kann man natürlich auch im Bewegungsbereich. Diese Berufsgruppe heißt Personal Trainer. Ja, die kann man sich überall mal ein bisschen buchen für ein Stündchen oder mal 10 Stündchen. Und dann kommt man wieder rein in das ganze Thema. Ja, wir beide, wir wissen ja, wie schwer das ist, wenn man jetzt mal so eine kleine Pause hatte, dann wieder ins regelmäßige Training zu kommen. Wenn wir da mal drin sind, dann funktioniert super. Ja, dann wirst du schon wieder so ein bisschen süchtig nach Training und sagst, boah, die Muskulatur hat sich schon wieder komplett erholt. Ich brauche wieder einen Reiz. Ja,
Ja.
du vielleicht auf die Lunge und nicht auf die Muskulatur.
Ja, auf jeden Fall. Jens, aber du sprachst es an, wir wollen das nicht zu ausdehnen, jetzt auch unsere politische Diskussion, aber die Politik, die müssen wir nochmal kurz jetzt hier ansprechen. Grundsätzlich ist es so, es gibt ein Präventionsgesetz, das nennt sich das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Ich komme jetzt gleich weiter auf das, was da noch so drin steht, aber es ist genau, was du im Prinzip sagst, sich nicht auf die Politik zu verlassen, denn wir kommen jetzt gleich noch auf ein paar Zahlen. Du hast welche mitgebracht, ich habe welche mitgebracht. Wir kommen noch auf ein paar Zahlen und auf Themen. Und zwar ein Thema ist, ich suche es gerade mal raus, dass die Politik sagt, Menschen können viel tun, um Krankheiten zu vermeiden und ihre Gesundheit zu stärken. Dazu zählen etwa regelmäßige körperliche Aktivität, ausgewogene Ernährung, Erholung, der Verzicht auf das Rauchen und auf Alkoholkonsum. Da sind wir auch wieder bei den sechs Ärzten, die der Jobs benannt hat. Im Prinzip ist das ein guter Ansatz. Nur wie dieser Ansatz halt politisch dann halt umgesetzt wird, wie viel Geld dort zur Verfügung gestellt wird und welcher politischer Wille, wir hatten es schon angesprochen mit den Krankenkassenkosten, mit den Krankenversicherungskosten, die immer steigen und die Ausgaben für Medikamente immer höher werden, aber wir immer in Anführungszeichen solche Volkskrankheiten wie Diabetes oder auch wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja seit Jahrzehnten nicht in den Griff bekommen. Und deshalb dein Appell, genau das Richtige. Also sorgt für euch selber, ihr seid selber für eure Gesundheit verantwortlich und jeder kann was tun und wie wir es auch sagen, in jedem Alter. Also ihr könnt jetzt loslegen, jetzt, genau jetzt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
Genau. Nochmal kurz auf das Präventionsgesetz eingehen. Ich hatte gestern Abend noch eine Beratung in die Richtung, dass diese Gesundheitsförderung, die dort proklamiert wird, die soll ja dort greifen, wo Menschen leben, lernen und arbeiten. Also in Kita, in Schule, in Arbeit, in Pflegeheimen etc. Das war ja so der Grundgedanke. Und jetzt muss man sich natürlich anschauen, von wem werden denn die Kitas, Schulen und Pflegeheimen betrieben. Wer betreibt denn dort zum Beispiel die Kantinen und worum geht es in diesen Kantinen? geht es darum, die bestmögliche Mahlzeit mit naturbelassen, Demeter zertifiziert, mit sehr vielen Mikronährstoffen etc. zu liefern? Oder geht es darum, die Leute einigermaßen satt zu bekommen und das mit einer entsprechenden Marge, wo dann der Dienstleister dann auch noch ein bisschen was dran verdient? Fragezeichen. Und da sind wir dann wieder bei der Qualität. Diese Plätze, wo die Leute lernen, arbeiten und so weiter, dort wird natürlich die Qualität massivst eingespart, aus genau diesen erwähnten Gründen. So, und deswegen ist das für mich auch kein Gesundheitsförderungsgesetz, sondern das ist ein Gesundheitsverhinderungsgesetz. Allein wenn man sich auch die Investitionen anschaut, die sind ja auch ein kompletter Witz. Also gegenüber dem, was wir ausgeben, wir geben 500 Milliarden in unserem Gesundheitswesen aus, jedes Jahr. Und es steigt und steigt und steigt. Ja, inzwischen nimmt das, soweit ich das gelesen habe, 10% des gesamten Bundeshaushaltes ein.
Ja, und es ist halt so unglaublich, dass die Volksgesundheit in Anführungszeichen durch steigende Ausgaben nicht besser wird, sondern wie du es auch gerade gesagt hast, die Ausgaben für Krebsmedikamente alle 7 Jahre eine Verdoppelung dafür. Und da reden wir ja noch nicht mal von Volkskrankheit, weil die Krebserkrankungen sind jetzt ja nicht diejenigen, die halt so stark sind wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die die Nummer eins in Deutschland ausmachen. Und du sagst es gerade, du erwähntest gerade die Qualität des Essens. Ich habe letztens gelesen, oder es gibt eine ganz große Diskussion, wie qualitativ minderwertig das Essen in Schulen, in Schulkantinen, in Kita-Kantinen, wie es da ist. Und da würde normalerweise, da war ein Bericht, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel, aber kein Politiker würde so ein Essen, das in Schulen angeboten wird, für heranwachsende Menschen, würde sowas in einer Bundestagskantine auch nur im entferntesten irgendwie angeboten bekommen. Das heißt also, da wird auch wieder mit zweierlei Maß gemessen. Ach ja, kommen die Kinder, die heranwachsen, denen können wir einfach mal so einen Teller Nudeln mit einer billigen Tomatensoße geben, da werden die schon irgendwie satt. Und die feinen Herren in den Bundestagskantinen speisen das beste Fleisch und das wahrscheinlich das beste Gemüse von den besten Köchen angerichtet. Und da muss man sich fragen, ob das irgendwo doch nicht eine Verkehrung der Interessen ist halt, ne?
Ja, man muss sich fragen, ob diese Blase Berlin, ja, ich nenne das mal so, ob die überhaupt noch Realitäten nachvollziehen können. Das ist für mich auch immer so die Frage, die ich mir auch in den ganzen Corona-Jahren gestellt habe. Ja, die sitzen da in ihrer Blase und verstehen vielleicht gar nicht mehr, was bedeutet das für den, der jeden Tag in die Kantine geht, für den Handwerker, für den Kleinunternehmer und so weiter. Sondern die Politik wird ja in der Regel für die Großen gemacht, denn die können sich die entsprechenden Lobbygruppen leisten. Die Lobbygruppen sind die, die immer an den Türen der Politik klopft und die, ich sag mal, die Gesetze so frisieren, dass sie eben dem Lobbyismus dann auch genehm ist, beziehungsweise den Finanziers dahinter. Wir werden das ja jetzt sehen beim Herzgesetz. Ich bin gar nicht sicher, Axel. Ich habe es nicht verfolgt. Wir haben es ja schon in einer der Episoden mal gehabt mit diesem Herzgesetz, wo wir gesagt haben, okay, wir beobachten das mal. Geht es jetzt in Richtung noch mehr Statine verschreiben oder werden jetzt tatsächlich dort auch mal die ganzen Lebensstilfaktoren mal genannt? Jetzt haben wir ja die Situation, dass die Regierung nicht mehr allzu lange im Amt ist. Hast du den aktuellen Stand? Weißt du, was mit dem Gesetz passiert? Ich hatte im Kopf, dass das jetzt im November in den Bundestag kommt und verabschiedet werden soll.
Ja, das hatte ich auch im Kopf und es ist richtig, du sprichst es an. Wir müssen das nochmal uns angucken. Ich habe den aktuellen Stand auch nicht, aber für euch da draußen, guter Einwurf von dir, Jens. Ich werde es direkt mal nachschauen und in einer der nächsten Podcasts werden wir das auf jeden Fall vielleicht in unserer Frage-Antwort-Runde, da werden wir das auf jeden Fall mal beantworten. Da werden wir noch paar andere Themen dazunehmen und da gucke ich mal nach. Ich würde gerne noch einen Punkt zur Ergänzung, damit man sich mal so ein Bild macht, wie wenig, also wir haben ja gerade gesagt, einmal guter Ansatz, Prävention, Aber wie wenig dann doch dafür zur Verfügung gestellt wird. Und du hattest gerade auch gesagt, so Kita-Kosten oder zur Verfügung stellen für diejenigen betroffenen Gruppen, für Kitas, für Schulen. Und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie Selbsthilfegruppen, die auch Menschen helfen, wie du es auch gesagt hast. Also privat natürlich Personal Trainer, aber es gibt natürlich auch viele Selbsthilfegruppen, die auch Menschen unterstützen in der Prävention. Und für Selbsthilfegruppen und Organisationen und auch Kontaktstellen stellen die Krankenkassen, die werden wiederum durch den Bund finanziert, für das Jahr 2019, das ist die letzte Zahl, die ich da rausbekommen habe, je Versicherten 1,13 € zur Verfügung. Also
Wow.
jetzt pro Jahr, ne? Also das, wir erzählen jetzt nicht pro Minute, sondern wir sagen gerade pro Jahr. Also ich hab mir nicht die Mühe gemacht, 1,13 € pro Versicherten geteilt durch 365. Aber da kann man sich mal ausrechnen, wie viel Prävention eine Selbsthilfegruppe leisten kann, wenn sie pro Versicherten 1,13 € zur Verfügung hat, Mitarbeiter bezahlen muss, Räumlichkeiten bezahlen muss, Material bezahlen muss. Kann sich jeder, ja, von euch zu Hause da mal ein Bild machen. Und deshalb kommen wir immer wieder zu dem Schluss, wie Jens es genau ge auf den Punkt gebracht hat. Kümmert euch selber um eure Gesundheit, holt euch Expertenrat, holt euch Experten an eure Seite und bezahlt die auch mal privat selber. Es sind nicht immer die horrenden Beträge, die man sich da vorstellt, sondern es geht ja mehr um den Anschub, in einen veränderten Lebensstil hereinzukommen. Und wenn ihr diesen Anschub geschafft habt und euch selber auch ein bisschen fortbildet, dann seid ihr auch selber die Experten eurer eigenen Gesundheit und braucht auch keine anderen Experten mehr, sondern dann könnt ihr auch auf euren Körper hören, dann wisst ihr, was euch gut tut. Ob jetzt heute der 10-Kilometer-Lauf sein muss oder ob es auch nur 5 Kilometer tun.
Ja, und ich will noch mal ergänzen, wir haben ja in einigen Episoden, in einigen Podcast-Episoden auch immer mal wieder über das Thema Salutogenese gesprochen. Wir hatten sogar, glaube ich, eine Episode, die sich nur damit beschäftigt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, der natürlich ökonomisch sich nicht durchsetzt, aber der sich in den Köpfen der Leute durchsetzen kann und auch sollte. Denn Salutogenese, wie gesagt, ich verweise noch mal auf die Episode, aber zielt ja darauf ab, ist ja ein Resilienzmodell, ja, wo es darum geht, wie kann man den Organismus, wie kann man selber sozusagen seine mentale, aber auch seine körperliche Resilienz steigern, mit diesem Kohärenzsinn, den Antonowski damals definiert hat. Und das finde ich immer ganz wichtig, auch deshalb ist das Teil meiner Beratung. Das sind diese drei wichtigen Faktoren, die notwendig sind, damit überhaupt eine Modifikation stattfinden kann. Also mal Beispiel, Axel ist jetzt nicht der richtige Fall, aber ne, ich würde dir jetzt sagen, du musst dich einfach ein bisschen mehr bewegen, und wenn du deinen Typ-2-Diabetes in den Griff kriegen willst oder dein prädiabetisches Stadium. So, und dann muss es ja für dich auch Nutzen haben. Das muss ja Sinn und Zweck haben, weil ich könnte ja auch noch 10 Jahre warten, bis ich dann ein Antidiabetikum brauche oder insulinpflichtig werde. Ja, das kann man jetzt nicht voraussagen, wie lange das noch braucht, bis ich dann endlich Typ-2-Diabetiker bin. Deshalb müssen wir ja auf eine andere Ebene gehen, um zu sagen, okay, das Problem muss für die da draußen verstehbar werden. Also man muss es ein Stück weit verstehen, ohne studieren zu müssen. Es muss aber für mich in meiner Lebensrealität auch handhabbar sein. Ich muss es umsetzen können in meiner Küche, in meiner Lebensrealität, in meiner Lebenswirklichkeit. Ja, ich gehe nun mal jeden Tag in die Kantine, Herr Frese. So, und dann brauchst du Alternativen, ja, dann musst du Alternativen schaffen. Du kannst ja auch dir in der Kantine manche Sachen zusammenstellen, die eben nicht unbedingt Menü 1, 2, 3 heißen, sondern man kann ja auch mal fragen, kann man sich nicht aus einem, also kann man sich einen neuen Teller bauen aus drei Menüs? Das geht ja. Wenn man nett fragt, dann passiert das auch. Ja? Wenn man zum Beispiel etwas mehr Gemüse essen will und dafür weniger, was auch immer, Sättigungsbeilagen, dann kriegt man das in jeder Kantine hin. Und es muss natürlich auch eine Sinnhaftigkeit haben. Das ist das, was Herr Antonowski damals definiert hat. Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, also erstmal verstehen, worum geht es eigentlich. Zweitens, wie kriege ich es in meine Lebensrealität umgesetzt? Und dann muss es für mich auch noch einen gewissen Sinn haben. Was gewinne ich denn dadurch? Ja, ich gewinne Lebensqualität. Ich kann mit 60 noch auf dem Tennisplatz stehen. Ich habe keine künstlichen Hüftgelenke. Ich muss mich nicht mit irgendwelchen atherosklerotischen Medikamenten rumschlagen. Ich muss meine Cholesterinwerte nicht senken. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo diese Sinnhaftigkeit sich sofort erkennbar ist. Das habe ich ja auch in meinen Studien damals zeigen können, dass mit dieser massiven Umstellung des Lebensstils, dass man dann sofort morgen auf sein Gesundheitskonto einzahlt. Also wir sprechen ja immer über Erkrankungen, immer über Krankheit. Ja, aber wir müssen umdenken. Wir brauchen ein Reframing. Wir müssen über Gesundheit nachdenken, über Gesundheitsaufbau. Du kennst das aus dem Sport, Axel. Ja, da haben wir auch immer über Trainingsaufbau, über Muskelaufbau, über Knochenaufbau, über Aufbau der Leistungsfähigkeit gesprochen. Und so kann man, das ist auch mein Ansatz, den ich auch bei in jeder Beratung im Hinterkopf habe, man kann jeden Gesundheitsstatus wieder aufbauen. Ja, man muss nicht Krankheit verwalten, man kann Gesundheit aufbauen. Was das dann im Einzelfall für Auswirkungen hat. Und dass das natürlich auch ärztlich kontrolliert werden muss, gar keine Frage. Ja? Dafür haben wir so viele gute Ärzte, die das können. Und auch Therapeuten, Physiotherapeuten oder was auch immer. Ja, wir sind hochgebildet, ein hochgebildetes Land. Und Herr Lauterbach hat ja recht. Er hat ja absolut recht. Er sagt, wir haben die höchsten Ausgaben in ganz Europa in unser Gesundheitswesen. Und wir sind in der Lebenserwartung maximal mittelständig oder mit Mittelmaß. Ja. Wir sind im Mittelfeld, um die Bundesliga-Tabelle mal zu zitieren. Ja, wir sind absolut im Mittelfeld. Wir pumpen aber Millionen in die Spieler und die bringen es nicht aufs Feld. Ja? Und das ist unser Kernproblem. Das werden wir auch nicht hinbekommen, weil die Ökonomie hier einfach immer vordergründig ist. Aber es kann jeder Einzelne für sich hinbekommen. Das ist mein Appell hier heute. Wenn wir anfangen, die Gesundheit selber in die Hand zu nehmen, die Probleme, die wir haben, anzufangen zu verstehen. Ja, auch wenn sie komplex sind, dafür gibt es nochmal Experten, die dort schulen können. Und dann muss ich es auch noch in meine Lebensrealität übersetzen können. Ja, die sogenannte Umsetzungsqualität, die ist manchmal schwierig, je nachdem, in welchem Lebenskontext man steckt. Ich hatte jetzt vorgestern oder vorgestern hatte ich eine Familie mit drei Kindern, die alle in der Kita sind und Schule sind, auch in Kantinen sich ernähren, ne? Der eine mit Glutenintoleranz, der andere hat eine Laktoseintoleranz, also da fängt das ganze Thema dann schon an, ja. Schule A, Schule B, Schule C, Schulleiter, Gespräche mit der Schulleitung, kann man das Essen in der Kantine nicht verändern? Also das Leben ist komplex, keine Frage. Aber es gibt Lösungen, ja, und das ist unsere Aufgabe. Deswegen machen wir ja so gerne diesen Podcast, Axel, damit wir hier schon mal so ein bisschen in die Köpfe der Leute auch kommen. Nicht mit dem Ziel, hier irgendwas etwas verkaufen zu wollen, sondern wir sind tatsächlich die Verkäufer des Gesundheitsaufbaus. Ja? Und dafür brauchen wir salutogenetische Denkweise.
Auf jeden Fall, Jens, 100%. Und ihr merkt da draußen, also wir brennen für das Thema, hatten wir auch schon mal für ein Thema brennen, Motivation. Wenn man sich dementsprechend wie Jens gerade auch seine Gesundheit gestaltet, dann gibt man dem ganzen Leben, dann gibt man seinem ganzen Umfeld auch einen Sinn. Und hat auch eine sinnvolle Lebensführung und man wird halt für seine Anstrengungen, das muss man halt machen, man wird auch für seine Anstrengungen belohnt. Und wie Jens
Absolut.
es gerade sagte, jederzeit kann man anfangen, jeden Tag, man kann jetzt damit anfangen. Und in diesem Sinne, denke ich, wir haben euch heute wieder ein ganz großes Spektrum an Themen geboten, obwohl wir uns auf Prävention fokussieren wollten und auch fokussiert haben. Aber man kommt halt um die Themen der Gesundheitsgestaltung, der Politik, kommt man einfach nicht vorbei. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir wieder mal einen guten Beitrag dazu geleistet, damit ihr euch ein gutes Leben gestalten könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr uns gewogen bleibt, wie immer. Jens, vielen Dank an der Stelle für dich wieder, für die Vorbereitung, für die angeregte Diskussion.
Ja, und wir freuen uns auch auf die Gäste, die wir wieder auf der Liste haben. Ja, wir haben ja einige Gäste, die praktisch vor der Tür stehen.
Ja, wir spoilern ein bisschen. Also wir haben auch wieder interessante Gäste eingeladen. Ja, wir sind gerade noch in den Terminfindungen, auch wieder interessante Themen, die wir da aufbereiten für euch. Und in diesem Sinne, Jens, nochmals vielen Dank. Vielen Dank an euch da draußen. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, tschüss.
Bye bye.
Und vor dem Abspann haben wir jetzt noch etwas für euch. Einen Gutschein der Firma Natugena. Natugena bietet hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Spitzenqualität. Das Sortiment von Natugena umfasst dabei Natur- und Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedene Kräuterextrakte und Vitalpilze. In Kombination und als Einzelpräparate. Mit dem Code 13197 bekommst du 10 € Rabatt auf deine erste Bestellung bei Natugena. Geht einfach auf www.natugena.de und löst euren Gutschein ein. Viel Spaß und beste Gesundheit, euer Jens und euer Axel.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.